Stille Nacht wurde am 24. Dezember 1818 in Oberndorf bei Salzburg zum ersten Mal gesungen. Ein guter Anlass, das Vergangene als Stille Nachtjahr zu begehen. Nicht nur im historischen Gedenken an das Lied und die damaligen Zustände, das Ende der Napoleonischen Kriege, die Neuordnung Europas nach dem Wiener Kongress, die Säkularisierung und Aufteilung des geistlichen Fürstentums Salzburg, bayerische Besatzungstruppen, neue Staatsgrenzen entlang der Salzach, große Friedenssehnsucht, sondern ganz aktuell mit gesellschaftspolitischen Diskussionen unter dem Aspekt Friedensarbeit und Menschenrechte. Ich heute zu Gast Hans-Peter Gras vom Friedensbüro, Günter Marchner von der Plattform Menschenrechte und Hans Volzinger von der Robert-Jung-Bibliothek für Zukunftsfragen. Hans-Peter Gras.
Für uns war diese Frage Stille Nacht eine ganz spannende, weil in diesem Begriff des Friedensliedes natürlich ein Friedensbegriff drin ist, der offensichtlich ist und auf der anderen Seite auch problematisch ist. Dass dieses offensichtliche Friedenslied, das ganz, ganz viel mit Harmonie und Spannungslosigkeit und so weiter zu tun hat, ist ja auch ein Begriff, den viele Leute auch mit Frieden verbinden. Mit dem sind wir ja auch sehr, sehr oft konfrontiert. Während wir einen Friedensbegriff haben, der vielmehr auch Konflikte anspricht, mit Konflikten lebt, der mit dem Stille-Nacht-Begriff ein bisschen schwer korreliert. Und deshalb haben wir uns überlegt, es wäre unheimlich spannend, in diesem Jahr diesen Friedensbegriff zu thematisieren und dieses Friedensverständnis mit Harmonie zu tun hat und mit einer gewissen Spannungslosigkeit. Den Gebrauch des Friedensbegriffes, den ja die Stille-Nacht-Gesellschaft verwendet hat, bedarf einfach einer Hinterfragung dieses Begriffes und dieses Jahr zu nützen, um zu schauen, was verstehen wir eigentlich aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Kontexten und Zugängen unter Frieden, finde ich durchaus wichtig und war auch, denke ich mal, ein wichtiger Input, der auch angenommen worden ist.
Wenn man 200 Jahre Jubiläum einer Friedensbotschaft feiert, also wenn man sich die Stille Nachtlieder anschaut, dann ist es aus meiner Sicht naheliegend und logisch und eigentlich fast zwingend, aktuelle Situationen in Bezug auf dieses Thema anzuschauen. Und das heißt, es geht eben nicht nur um den musikwissenschaftlichen oder harmonischen Charakter, sondern auch um den politischen Kontext dieser Botschaft. Das war ja vor 200 Jahren auch nicht anders. Und wir haben es eben als Notwendigkeit empfunden, diesen Kontext auch zu thematisieren. Ich habe wahrgenommen, dass die Vertreter des Landes Salzburg sich nicht schwer getan haben mit diesem Vorschlag, sondern die haben das auch so gesehen. Ich glaube, dass es aber auch so ist, dass die Legitimation des Feierns dieses Liedes es erleichtert, wenn man das nicht nur kulturtouristisch betrachtet, sondern auch sehr aktuell betrachtet. Und das haben, glaube ich, alle Beteiligten sehr stark eingesehen. Deswegen war es nicht so schwer, dass wir das überhaupt machen können.
Mehr werden kann Richter brauchen. Hierzulande war Friedensbedürfnis wohl immer schon gekoppelt mit dem Bedürfnis nach Harmonie, Eintracht und Konflikten aus dem Weg zu gehen. Das weiß auch Hans-Peter Gras.
Natürlich haben viele Menschen ein ganz großes Bedürfnis nach Harmonie, gerade in Zeiten von Globalisierung, sozialen Unsicherheiten etc. gibt es ein ganz großes Bedürfnis nach Harmonie. Viele Populismen arbeiten ja mit diesem Harmoniebegriff und haben auch deshalb starken Zulauf. Ich denke mir, dass es ganz wichtig ist, auch dieses Harmoniebedürfnis auch anzuerkennen. Auf der anderen Seite ist Harmonie immer auch sehr zu hinterfragen und sehr ambivalent und trügerisch. Wichtig ist im Weihnachtskontext, diese trügerische Harmonie auch zu thematisieren, weil jeder, der das Weihnachtsfest kennt, weiß, dass es zu Weihnachten nicht nur Harmonie gibt, sondern auch große Einsamkeit und Spannungen, die nicht ausbrechen dürfen. Diese Konflikte, die gerade zu Weihnachten ausgetragen werden oder immer wieder aufkommen, hat mit diesem Harmoniebedürfnis zu tun, aber auch mit dieser trügerischen Form von Harmonie, die man bearbeiten muss.
Welche Leuchtturmprojekte gab es im Stille Nachtjahr? Zuerst Günter Marchner von der Plattform für Menschenrechte, einem Zusammenschluss 30 sozialer und kultureller Einrichtungen von kirchlichen und politischen Organisationen aus Stadt und Land Salzburg.
Die Plattform gibt es jetzt 19, 20 Jahre und wir haben gesagt, weil ja gleichzeitig diese 200 Jahre Stille Nacht zusammenfallen mit den 70 Jahren der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Wir haben gesagt, das ist ein gutes Zusammenfallen von zwei wichtigen Daten. Wir haben gesagt, wir möchten die Arbeit der Plattform und die Botschaften der Plattform und die Inhalte einfach stärker präsentieren und in dieses Licht der Öffentlichkeit rücken. Dafür haben wir zwei Publikationen gemacht und ein paar wichtige Veranstaltungen, die wir sonst nicht machen hätten können. Es gibt eine Publikation, die über den Mandelbaum Verlag herausgekommen ist. Und der hat den Titel Regionale Menschenrechtspraxis. Da wird einfach das Thema der Menschenrechtsarbeit, wie es in der Stadt Salzburg, aber auch in anderen Städten passiert, sowohl vor Ort in Salzburg, aber auf einer überregionalen Ebene, sowohl wissenschaftlich als auch juristisch reflektiert. Das ist ein wichtiger fachlicher Beitrag zu diesem Thema. Und das war der Sinn dieses Buches, das einmal auf dieser Ebene zu heben. Was wir auch herausgebracht haben, war eine Bestandsaufnahme der Menschenrechtsstadt Salzburg. Zufälligerweise ist heuer also das 10-jährige Jubiläum. Also es gibt 10 Jahre der Menschenrechtsstadt Salzburg und es macht dann Sinn, das einmal auch zu reflektieren. Und das haben wir mit einer kleinen Bestandsaufnahme aus der Sicht besonders verletzlicher Bevölkerungsgruppen gemacht. Zusätzlich haben wir eine Reihe veranstaltet, haben wir verschiedene Themen aufgegriffen. Eine davon zum Beispiel zum Thema Kirchenasyl, haben wir einen Experten aus Deutschland eingeladen. Wir haben uns mit dem Thema die neue Rechte in Europa beschäftigt. Wir haben das Thema, was passiert mit Menschen, die keine Rechte haben oder die im herkömmlichen Rechtssystem keine Möglichkeiten haben, einer Asylberechtigung, die einen Negativbescheid haben, aber nicht abgeschoben werden können, eine größer werdende Gruppe. Wie geht eine Stadt oder ein Land damit um? Derartige Themen haben wir aufgegriffen und veranstaltet. Die Publikation über den Mandelbaum Verlag gibt es im Buchhandel Regionale Menschenrechtspraxis. Josef Mautner, der lange der Vorsitzende oder der Sprecher der Plattform Menschenrechte war, hat dieses Buch herausgegeben.
Im Oktober hat das Friedensbüro unter dem Titel Kulturen des Friedens, Harmonie, Spannung, Widerstand eine internationale Tagung in St. Virgil veranstaltet. Die Philosophin Isolde Karim hat einen vielbeachteten Einführungsvortrag gehalten. Hans-Peter Gras zur Tagung.
Diese Tagung hat den Schwerpunkt gehabt, zu fragen, inwieweit Frieden nur mit Harmonie zu tun hat oder auch mit Umgang mit Konflikten oder auch mit Widerstand, und hat eindeutig die Antwort gehabt, es braucht unbedingt beides. Isolde Karim hat ganz stark darauf hingewiesen, wie wichtig es ist, auch diesen Gefühlsaspekt, der in diesem Harmoniewunsch drin ist, auch anzuerkennen. Gerade in der Diskussion über Populismus ist die Frage aufgetaucht, darf emanzipatorische Arbeit, so wie wir sie auch machen, populistisch sein, sozusagen gefühlsorientiert sein? Und sie sagt auch ganz eindeutig, man braucht beides. Wir brauchen diesen Gefühlsaspekt, der mit Sicherheit, Harmonie und so weiter zu tun hat. Wir brauchen aber permanent auch die Auseinandersetzung bis hin zum Widerstand, der natürlich um einiges schwieriger auch zu transportieren ist, aber wir müssen uns permanent auf beiden Ebenen bewegen. In dieser Tagung haben wir ganz bewusst Menschen eingeladen, die beides probieren, die nicht nur im Kontext von Widerstand arbeiten, sondern auch fragen, wo man Leute abholen muss, die ja nur ein ganz starkes Bedürfnis nach Sicherheit und Harmonie haben. Wir haben in der Tagung das mit zwei Formen probiert, ganz bewusst den Dialog zu führen. Das heißt, das Streitgespräch auch zu führen und zu sagen, wir müssen uns auch auf das andere einlassen. Das ist das eine. Und das zweite sind Good Practice-Formen gewesen, wo wir Projekte eingeladen haben, die ganz bewusst gesagt haben, wir müssen beide Elemente ansprechen in dem, was wir tun. Ich springe jetzt auf eine andere Frage, und zwar, wir haben noch ein zweites Projekt im Rahmen dieses Stille Nacht-Jahres gehabt, und zwar ein Projekt, das nennt sich Why War, warum Krieg? Und da haben wir im pädagogischen Kontext versucht, das Thema Krieg zu thematisieren. Der Walter Benjamin sagt ja, wer den Frieden will, der muss auch über Krieg reden. Für uns war es auch ganz wichtig, gerade im Stille Nacht-Jahr auch dieses Thema Krieg zu thematisieren. Wer an Krieg denkt, denkt zurzeit stark an Syrien. Wir haben im schulischen Kontext die Frage gestellt, was dieser Krieg in Syrien eigentlich mit uns zu tun hat. Zum Beispiel auch mit unserem Wunsch nach Harmonie. Haben das mit Schülern und Schülerinnen gemacht und haben ganz spannende Ergebnisse herausgebracht, die eher im künstlerischen Kontext bearbeitet worden sind, mit Texten, mit Musik, mit Szenischem etc.
Am Wort nun Hans Holzinger von der Robert-Jung-Bibliothek für Zukunftsfragen. Die hat Ende November eine Tagung zur Völkerverständigung und die Rückkehr des Nationalen veranstaltet.
Warum wir mitgetan haben, wenn man das Stille Nachtlied ist, eines der international bekanntesten Weihnachts- und auch Friedenslieder. Es ist in 320 Sprachen und Dialekten übersetzt worden. Ich finde es nicht nur schön, sondern auch klug, kann ich den Günter Machner nur unterstützen, dass das Land Salzburg sich entschieden hat, nicht nur in die Vergangenheit zu schauen oder in die touristische Vermarktung dieses Liedes, sondern auch in die Gegenwart und vor allem in die Zukunft zu schauen. Und es gibt ja eine Passage im Lied, wo es darum geht, um die Völker der Erde. In der von dir angesprochenen Tagung haben wir uns überlegt, was kann Völkerverständigung heute bedeuten? Wie übersetzt man das also in die Moderne und in moderne Begriffe? Und wie hängt es zusammen mit dem neuen Spannungsverhältnis von Renationalisierung, rückwärtsgewandte Politik? Neue Begriffe für Völkerverständigung, so eins der Ergebnisse der Tagung, ist zum einen in die Richtung gehend Offenheit, Weltbürgerinnentum mit all den Schwierigkeiten, dass das birgt. Und zum anderen, das war Konsens, Weltinnenpolitik. Die Herausforderungen der Gegenwart sind Menschheitsfragen, Klimawandel, Migration, Turbulenzen an den Finanzmärkten. Die Dinge sind nur transnational kooperativ zu lösen. Das Zweite ist, Frieden ist im Grunde sehr was Komplexes geworden. Es ist nicht nur die Abwesenheit von Krieg, sondern es geht um die Lösung eben solcher Fragen. Und der Versuch der Tagung war, die verschiedensten Aspekte dieser Weltkomplexität anzusehen. Wir haben als Eröffnungsrednerin die bekannte Linguistin Ruth Wodak gehabt. Sie hat uns sehr gut an einer Studie aufgezeigt, wie sich Politik sehr rasch ändern kann aufgrund öffentlicher Ereignisse, die dann öffentliche Diskurse verändern. Sie hat sich das Jahr 2015 angeschaut, Beginn der Flüchtlingsbewegung aus dem Kontext des Syrienkrieges. Am Anfang war die öffentliche Debatte dahingehend, wie können wir diese Flüchtlingsfrage human, ganz rational lösen. Dann sind Ereignisse dazugekommen wie die Terroranschläge in Paris, Silvesternacht in Köln, die ja sehr aufgepauscht wurde. Und sehr rasch hat sich der öffentliche Diskurs, so zeigt die Ruth Wodak, geändert. Aus den Flüchtlingen wurden Bedroher. Die neuen Begriffe waren Grenze und Obergrenze. Das spricht eben dieses Spannungsverhältnis, auf das du hin, glaube ich, gewiesen hast. Wie gehe ich jetzt in der Politik damit um? Franz Fischler hat in seinen Ausführungen zum einen eben gezeigt, seine These war eigentlich, die Menschen haben Angst vor Globalisierung, dass alles zu schnell wird, dass alles auf uns hereinbricht und in der Tat der Zusammenhang besteht, dass von denen, die Angst vor der Globalisierung haben, und nach dieser Umfrage waren das in Österreich 55%, ist ein recht hoher Anteil für den Austritt aus der EU und zum anderen haben diese Gruppe das geringste Vertrauen, wenn die Zahl stimmt, das waren nur 9% der Österreicher und Österreicherinnen, die vor Globalisierung Angst haben, haben noch Vertrauen in die Politik. Wie gehst du dann mit dem um? Schlussfolgerung von Fischler war, wir müssen trotzdem Dinge so angehen, diese Fragen sind komplex und sie erfordern Antworten, die nicht so einfach sind, was in der Politik, ja, das ist eine postfaktische Politik, die jetzt läuft und sehr kurzfristig orientiert ist. Das Zweite war, diese Fragen lösen wir nur in Kooperation von Politik, Zivilgesellschaft, Wirtschaft, Religionsgemeinschaft.
Danke, Hans Holzinger. Stellt sich die Frage, wie spricht man mit Verängstigten über den Frieden? Günter Machner?
Es gibt Angst, was oft unterschätzt wird, aber was notwendig ist wahrzunehmen, ist, dass diese Angst instrumentalisiert wird und genutzt wird. Diese Ereignisse, die ihr angesprochen habt, wie also das Jahr 2015 oder diverse andere Ereignisse, waren die Öffner für Ideologen, die die Möglichkeit genutzt haben, wirklich genutzt haben und sehr gut strategisch genutzt haben, um eine Breite zu erringen, die sie vorher nicht gehabt haben. Also bei der Veranstaltung des Historikers Volker Weiß über die neue Rechte in Europa hat er also nachgewiesen, dass es eine Szene gibt von Ideologen, die sonst eigentlich in kleinen Zirkeln verharren über Jahrzehnte und die sonst keiner ernst nimmt. Und plötzlich schaffen sie es, durch diese Ereignisse eine Öffentlichkeit, einen Raum zu besetzen, der also auf dieser Angstbasis basiert, einen Raum zu besetzen mit ihren Ideologien und plötzlich rücken diese Dinge quasi in die Mitte oder in einen breiteren Teil der Bevölkerung. Das ist etwas, was in weiten Teilen der Gesellschaft oder der Politik ziemlich unterschätzt wird. Das ist uns da klar geworden.
Hans Holzinger?
Es braucht die Beeinflussung des öffentlichen Diskurses dahingehend, dass es tatsächlich Lösungen gibt. Wenn es offensichtlich so ist, dass die Politik, wenn sie so verfährt, dass sagen, wir machen jetzt die Grenzen dicht, ja, das ist Flüchtlingsproblem, wird gelöst, indem wir niemand mehr reinlassen, die Vertrauens Werte steigen, ja, und das passiert derzeit, dann, glaube ich, hat man nur eine Chance, wenn man so Alternativen eröffnet. Wenn man sagt, insgesamt ist die Volkswirtschaft bei uns sehr reich, wie geht es darum, dass man diesen Reichtum anders verteilt, wenn es geht um Migration, dass es darum geht, auch unterstützend zu wirken in der Entwicklung anderer Länder. Die Tagung bei uns hat im Wesentlichen schon aufgezeigt, es gibt keinen anderen Weg, als den öffentlichen Diskurs einfach wieder stärker zu bestimmen von einer emanzipatorischen, von einer humanen Seite aus. Ja.
Wichtiger Aspekt ist, dass nichts selbstverständlich ist. Also wir sind ja quasi jetzt in den letzten Jahrzehnten aufgewachsen und haben also in dieser Selbstverständlichkeit gelebt, dass viele Dinge, die wir für gegeben halten, es eben nicht sind, dass sie in Frage gestellt werden. Und ich glaube, dieses Bewusstsein, das nicht selbstverständlich ist, ist wichtig vor dem Hintergrund, dass man also nicht einfach zuschauen kann, sondern dass man sich deklarieren muss und dass man auch dagegen halten muss. Und dass man eben einen Einfluss nehmen muss und nicht davon ausgehen kann, also es ist sozusagen nur ein vorübergehendes Phänomen, dass das in Frage gestellt ist, glaube ich nämlich nicht.
Ich glaube, dass es den pointierten Widerstand auf der Straße in der Konfrontation mit anderen sozusagen auch braucht und der auch ruhig konfrontativ sein darf und zugespitzt sein muss. Und deshalb in einer gewissen Weise ja einen konfrontativen Widerstandscharakter hat. Ich glaube, dass das in den nächsten Jahren notwendig ist und sich auch weiterhin entwickeln wird. Die Gefahr besteht nur, dass dadurch zu einer Polarisierung kommt innerhalb der Gesellschaft und zwei Blöcke entstehen, die eigentlich keine natürlichen Blöcke sind, sondern inszenierte Blöcke sind. Und man muss ganz, ganz stark aufpassen, auch in diesem Widerstandskontext, dass man sich in diesem Blockdenken, wir und die, nicht fangen lässt. Es ist wichtig, ständig in Dialog zu bleiben mit den Menschen, von denen wir das Gefühl haben, dass ihre Angst instrumentalisiert wird. Weil wenn man den Dialog nicht führt, dann wird diese Polarisierung mit Sicherheit in den nächsten Jahren stärker werden.
Ich denke, historisch sind wir die Antwort auf solche Ängste immer ein funktionierender Wohlfahrts- oder Sozialstaat. Der ist in den letzten 20 Jahren unter Kritik gekommen. Das ist komplexer, das hängt wieder zusammen mit der Verschuldung der öffentlichen Haushalte. Es ist aber auch ein Beispiel, dass man sozusagen wirtschaftspolitisch andere Strategien braucht, um in anderes, neues Fahrwasser wieder zu kommen. Ich denke, es ist wichtig, den Menschen oder uns auch immer wieder an Bildern zu zeigen, was sind die realen Herausforderungen. Es kriegen ja alle Menschen alles mit. Ja, das war früher anders. Täglich hört man vom Klimawandel, man hört auch, dass die Reichen reicher werden. Ich glaube, es braucht eben teilweise einfach auch einfache Bilder. Ein Beispiel, da sitzen drei Menschen beisammen und müssen sich eine Torte teilen. Kommt der Reiche, nimmt sich 19 Stücke und dann sagt er zum Arbeiter, pass auf, dass der Asylwerber nicht dein Tortenstück wegnimmt. Das ist auch vereinfachend, aber es zeigt eine andere Richtung an, wie Politik in eine Richtung, in die Politik gehen muss. Ich meine, unsere Tagung hat keine endgültige Antwort gefunden, wie man umgeht mit den steigenden Komplexitäten. Es ist ein paar Mal die Rede gewesen davon, wir brauchen höhere Komplexitätstoleranz, eine andere Bildung. Die Dinge sind, glaube ich, alle wichtig, aber letzten Endes geht es, glaube ich, auch um die Frage der Grundbedürfnisse. Wenn die von Menschen befriedigt werden können, gehe ich davon aus, dann gehen die Ängste auch zurück.
Ja, wenn wir schaffen, den Begriff höhere Komplexitätstoleranz in einfachen Worten zu definieren. Ich habe mir gerade überlegt, wenn ich das meinen Vater vorschlage zum Kaffee und sage, was verstehst du drunter, wie könnte man das, oder wenn ich versuchen würde, ihm das herunterzubrechen. Wir kommen ja alle aus einer Welt der hochaggregierten Begriffe und haben wahrscheinlich einen massiven Bedarf, in die andere Richtung auch zu gehen. Ich habe den Eindruck, es gibt einen Trend der Renationalisierung. Wir machen uns alle selber, machen zu und schauen, dass die anderen, die uns stören, dabei draußen bleiben. Dann können wir unsere Probleme lösen. Wir, die wir da sitzen, gehen davon aus, dass man die meisten Probleme aufgrund der Komplexität so nicht lösen kann, sondern dass wir viel Zusammenarbeit brauchen auf europäischer Ebene und auf internationaler Ebene. Und wir haben seit Ende der 70er Jahre eine Form des Auseinanderdriftens bzw. des Abnehmens von Problemlösungskapazität auf internationaler Ebene. Viele Probleme, die man nur gemeinsam lösen kann, werden so nicht gelöst werden. Das ist das Dilemma und wichtig ist aber, dass man Bewusstsein einmal drüber hat. Und der nächste Schritt ist dann zum Beispiel die EU-Wahl. Was wird da daherkommen?
Der Hans hat es für sich selbst schon angesprochen, diesen Aspekt der menschlichen Grundbedürfnisse. Das Bedürfnis ruhig noch auch nach Harmonie, nach Sicherheit, aber auch nach wahrgenommen werden, ganz, ganz wichtig. Während der Sicherheitsbegriff ganz, ganz stark in den letzten Jahren Konjunktur gehabt hat und in allen möglichen Kontexten permanent auch missbraucht wird, ist der Begriff der Wahrnehmung einer, wo ich mir denke, der könnte für uns eine ganz wichtige Bedeutung haben. Das heißt, auch wenn man Leuten nicht versprechen kann, sicher zu leben, man kann ihnen zumindest die Möglichkeit geben, ihre Ängste und Bedürfnisse auszudrücken und die auch wahrzunehmen. Da glaube ich, dass eine ganz große Chance für uns ist, weil da dann sie Populisten und Populistinnen in dem Kontext oft relativ schwer.
Abschließend nochmal Hans Holzinger von der OPZ mit einer wirtschafts- und gesellschaftspolitischen Analyse.
Ich denke, dass es durchaus wichtig ist, dass man Globalisierung als kritisch betrachtet und dass nicht alles gut ist an der Globalisierung. Ich denke, wenn man Klimawandel in irgendeiner Form ernst nimmt, dann ist diese Form von Welthandel kontraproduktiv, nicht auf die Dauer durchsetzbar. Insofern finde ich Gedankenrichtungen spannend gehen. Was kann eine neue Verortung bedeuten? Was kann es bedeuten, krisenfestere Marktwirtschaften aufzubauen? Was kann es bedeuten, dass sich Menschen dort, wo sie leben, ja, Hans-Peter hat das Grundbedürfnis angesprochen, ich glaube, ein Grundbedürfnis ist auch das Wahrnehmenswerte, aber auch sozusagen sich verbunden mit anderen zu erleben, was in unserer vereinzelten Konsumgesellschaft, so gut es uns hier geht, also das darf man nicht vergessen, wir leben auf der Butterseite des Planeten, wenn solche Dinge das eine stärkere Bedeutung kriegen, das geht von, wie plane ich Stadtteile, Wohnungen, dass Menschen wieder miteinander zu tun haben, aktive Zivilgesellschaft, nicht nur von NGOs her, sondern auch, wo viele Menschen eingebunden sind, Arbeit neu aufzuteilen, viele Fragen, das glaube ich, dann kommt man auch auf neue Lösungen.
Danke an Hans-Peter Gras vom Friedensbüro, Günter Machner von der Plattform Menschenrechte und Hans Holzinger von der JBZ.